Authentisch sein auf Social Media. Klingt fast schon wie ein Widerspruch, sind doch viele Plattformen eher für Hochglanz als für Lebensnähe bekannt. Trotzdem ist es absolut wichtig, um eine nachhaltige Verbindung zu seiner Community aufbauen zu können. Viele möchten KI-Tools wie ChatGPT nutzen und damit einfacher und schneller Content erstellen. Aber mit einfach und schnell ist auch bei diesen Tools nicht viel zu holen. Wie man authentisch bleibt und dabei trotzdem mit KI erfolgreich arbeiten kann, darüber spreche ich in dieser Folge wieder mit der lieben Vivi. Als Social-Media-Expertin weiß sie ganz genau, worauf es ankommt. Mein Name ist Matthias Mückshoff, ihr hört 0 bis 1, auf geht's! Hallo Vivi!
Hallo!
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, vielen Dank, ist gut. Das ist ja unser irgendwie auch gemeinsamer Podcast. Ohne dich wäre ich hier ganz schön aufgeschmissen. Dann müssen mir die Leute die ganze Zeit beim Monologisieren zuhören. Kriege ich hin? Weiß ich nicht, ob wir das alle wollen. Müssen wir einfach mal ausprobieren.
Lieber nicht.
Hey. Wir haben letzte Woche, beziehungsweise letztes Mal, viel über authentischen Content gesprochen. Also das, was ich von mir, von uns, von meiner Firma zeige, sollte mit dem übereinstimmen, wie man uns sonst auch erleben würde. Dass das super wichtig ist für eine zeitgemäße Präsenz auf Social Media. Warum genau ist das so wichtig?
Na, die Leute sind sehr sensibel geworden für dieses wir geben was vor oder wir malen ein Bild, das nicht so ganz der Realität entspricht. Das heißt, es ist heute wichtiger denn je, dass wir authentisch kommunizieren, uns authentisch darstellen, echte Menschen zeigen, uns auch so zeigen, wie wir einfach sind. Ne? Also wenn man eher konservativ ist, dann sollte man auch eine eher konservative Sprache irgendwie in den sozialen Medien wählen. Wenn man eher wirklich so ein lustiges, lockeres Unternehmen ist, dann bringt es nichts, dann irgendwie auf einmal mit Sie anzufangen oder das alles so sehr, sehr konservativ versuchen darzustellen, und dann repräsentiert es überhaupt nicht das, was ich erlebe, wenn ich die Menschen dann tatsächlich im wirklichen Leben treffe. Genau, also ich denke, es ist schon immer wichtig gewesen, dass man authentisch ist. Das ist ja auch im realen Leben so. Und das schwappt halt auch immer mehr auf die sozialen Medien über, dass du auch da eben versuchen musst, so authentisch wie möglich zu kommunizieren. Und nicht immer nur dieses super glatt polierte, 80.000 Mal gefilterte Bild von dir selber zeigen.
Das genau. Finde ich eine interessante Herausforderung, weil natürlich gerade Instagram wie kein anderes Tool oder keine andere Plattform für polierten Content steht. Also eine optimierte Version einer weniger optimierten Realität. Fällt das Leuten schwer, zu wissen, wer sie sind? Einfach, wenn du sie jetzt fragen würdest, so wie, oder wenn sie jetzt zu dir in die Agentur kommen und du sie berätst, wissen die dann, können die dir sagen, wie sie sind und wer sie sind?
Nee, witzigerweise ist das immer das, was am längsten dauert. Wir machen, bevor wir so einen Account betreuen und übernehmen, also gerade bei den Persönlichkeiten, aber auch bei den Marken. Also das ist, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Umso größer das Unternehmen ist, dann haben die meisten schon mal so ein Markenassessment gemacht, wissen, was ihre Vision und ihre Mission ist und ihre Leitsätze sind und so weiter. Damit kann ich dann immer schon ein bisschen eher was anfangen, wobei ich auch immer noch mal reinfühle, ist das, was da irgend so ein Markenexperte entworfen hat und gesagt hat, das ist jetzt euer Optimum und übrigens, das ist eure Mission und eure Vision, ist das denn auch wirklich so und fühlt sich das irgendwie für mich echt an? Aber gerade bei Persönlichkeiten, das ist so ein Assessment zu machen am Anfang und zu überlegen, wen möchtest du darstellen, was ist deine Message, was ist dein Thema, was du hier auf Social Media besetzen kannst. Das ist echt gar nicht so leicht, weil es auch oft sehr vielfältig ist und weil vor allem die Leute selber gar nicht wissen, wofür stehe ich denn jetzt eigentlich? Also was ist eigentlich mein genaues Thema? Weil meistens ist es so, ja, mir hat jemand gesagt, ich muss hier stattfinden und ich finde jetzt hier irgendwie statt. Und wenn das so planlos ist und so unstrukturiert ist, dann verstehen natürlich auch die Zuschauer überhaupt nicht. Also jetzt redet er, heute redet er über das, morgen über das und übermorgen über was völlig anderes. Also was ist denn hier eigentlich genau das Kernthema, worauf wir immer wieder abzielen wollen? Das finde ich total wichtig. Mache ich mit meiner Agentur, wie gesagt, immer in so einem anderthalb- bis zweistündigen Call ganz am Anfang, der eigentlich wirklich so für die Anfänge immer das Aufwendigste ist. Aber die Basis bildet für den gesamten Contentplan, für den gesamten Account und auch für die Performance des Accounts. Also immer mit Struktur ranzugehen und wirklich mit einem Plan ranzugehen. Weil die meisten auf Instagram, und das sieht man auch, haben eigentlich nicht wirklich einen Plan. Die stehen für alles und nichts und kommunizieren immer das, was irgendwie gerade da ist und gerade cool ist. Und wenn man dann guckt bei den Accounts, die wirklich erfolgreich sind, also die viele Follower haben, die ein hohes Engagement haben, das sind immer die, die einen genauen Plan haben, die ganz genau wissen, wofür sie stehen und 1 bis 2 Themen haben, über die sie immer und immer wieder reden. Und die dann möglichst auch relevant sein sollten.
Also haben wir jetzt quasi gerade noch eine 2. Ebene zur Komplexität hinzubekommen. Wir haben einmal die persönliche Ebene, also wir sind die Leute individuell und persönlich, sei es, als wenn ich jetzt als Person auftrete oder als Personenmarke oder als Firmenmarke. Und du hast natürlich dann noch die innerliche Dimension, also worüber möchtest du sprechen, wofür stehst du, was ist dir wichtig? Das ist vielleicht bei einer Firma einfacher, weil sie ein klares Ziel und irgendwie ein Produkt oder irgendwie einen Kontext hat. Das stelle ich mir ganz schön herausfordernd vor, wenn du auf beide Fragen im Prinzip so eine halbe Antwort hast, dann kann das ja eigentlich gar nicht wirklich funktionieren.
Ja, also halbe Antworten, also auch da, ne? Es ist halt wie im realen Leben, wenn du in einem Businessgespräch bist und immer nur so halb alles beantworten kannst und immer nur so, sag ich mal, oberflächlich, rudimentär irgendwas darstellen kannst, dann kommst du halt einfach nicht so gut an, wie wenn du für irgendein Thema super krass brennst und immer wieder bei jedem Business-Meeting, bei jedem Business-Club über dieses eine Thema redest. Genau, also da muss man einfach tiefer reingehen und nochmal überlegen, wie will ich das repräsentieren. Und im besten Fall ist es ja meistens so, dass du eine Firma hast, die sich repräsentiert auf Social Media. Also nehmen wir jetzt mal LinkedIn als Plattform. Das heißt, wir haben die Firma, die kommuniziert über, weiß ich nicht, mittelständisches Schraubenunternehmen. Die kommunizieren den ganzen Tag über Schrauben, Schraubenentwicklung, alle möglichen Stories über Schrauben. Und du selber hast aber als CEO oder als Vorstand oder Geschäftsführer von diesem Unternehmen, hast aber die Möglichkeit, nicht nur dieses Schraubenthema da reinspielen zu lassen, sondern vielleicht auch mal so ein HR-Topic mit einspielen zu lassen. Irgendwas, was so ein bisschen mehr Substanz hat, womit sich Leute identifizieren können, was so ein bisschen Emotionen triggert. All solche Sachen kannst du ja auch noch mit reinspielen lassen. Und das dann authentisch aus deiner Sichtperspektive darzustellen, ist genau das, was eigentlich auf Social Media wahnsinnig gut funktioniert.
Ist ja eigentlich auch nur natürlich, oder? Weil wir Menschen fühlen uns ja natürlich hingezogen zu anderen Menschen, nicht zu irgendeiner optimierten Fiktion, wo jetzt jemand glaubt, er müsste irgendwas auf Social Media darstellen. Das fällt ja dann, in vielen Fällen fällt das ja relativ schnell auf und damit auch durch.
Und es ist auch so, dass du, auch das erkennt man irgendwie von sich selber, es sei denn, es ist jetzt, wir sprechen mal über Marken wie Coca-Cola oder L'Oreal oder irgendwie sowas, wo du dich allein mit der Marke schon identifizieren kannst oder schon weißt, was das ist, dann guckst du dir das auch an und kommunizierst auch gerne mit einer Marke oder mit einem Logo. Wenn du aber eine Marke hast, weiß ich nicht, wie dieser mittelständische Schraubenhersteller, den kein Mensch kennt, dann funktioniert natürlich so ein Unternehmensaccount viel schlechter als ein persönlicher Account, weil du bei dem Unternehmensaccount einfach dieses Logo hast, mit dem du gefühlt redest oder das mit dir redet. Wenn du aber den CEO daran schnallst, der die ganze Zeit diesen Unternehmensaccount mit pusht, dann hast du ein Bild, da hast du einen Menschen, da hast du eine Dame, die das irgendwie repräsentiert oder einen Herrn, der das repräsentiert. Und damit redest du viel, viel lieber. Das heißt, ein Beitrag von jemandem, der ein Mensch ist, guckst du dir viel lieber an als ein Beitrag von jemandem, der einfach nur ein Logo ist.
Das stelle ich mir aber auch ehrlich gesagt gar nicht so einfach vor, die Balance zu halten zwischen dem eher fachlich abstrakten Firmenunternehmen oder der Firmenpräsenz und der persönlichen Präsenz der Geschäftsführung, die ja trotzdem gemeinsam, aber auch getrennt voneinander irgendwie funktionieren müssen.
Genau, das muss insgesamt ineinander greifen. Deswegen ist es immer wahnsinnig schade, wenn halt die Sekretärin oder der Sekretär vom CEO irgendwie die persönliche Seite macht, was häufig der Fall ist, aber die Unternehmensseite von jemand ganz anderem betreut wird und die beiden auch oft nicht miteinander kommunizieren. Und deswegen gibt es keine gemeinsame Strategie und im Prinzip stehen die ganze Zeit wie so eine Art Konkurrenz zueinander und gewinnen wird auf jeden Fall immer der CEO. Dabei hat vielleicht die Unternehmensseite auch gerade was super Wichtiges zu erzählen. Also da muss man eben diese Symbiose schaffen, dass man das von den Themen und von dem Contentplan her so aufbaut, dass die immer aufeinander aufbauen und irgendwie auch so ein bisschen so Zahlenrad ineinander verhakt sind, dass es Sinn macht, sich beides immer anzuschauen und nicht eben nur den einen oder nur den anderen Account anzugucken.
Heißt, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie einen roten Faden in allem, was wir tun.
Richtig, genau. Wir brauchen einen roten Faden und wir brauchen eine möglichst authentische Kommunikation, die das Ganze darstellt. Ne?
So, wie gesagt, Social Media
ist ja jetzt kein Magazin. Ne? Also du bringst jetzt kein Infoblatt raus. Das ist auch ein großer Fehler, der oft passiert. Wenn du dir die Posts anguckst, das hört sich halt an wie so ein Klapptext von einem Infoblatt. Das interessiert keinen Menschen. Ne? Das will man nicht lesen auf Social Media. Dafür gibt es Klapptexte auf Infoblättern, aber nicht einen Social-Media-Beitrag. Und dann wundern die sich, warum die dann irgendwie nur 3-4 Likes bekommen, was natürlich auch wieder total peinlich ist für ein Unternehmen mit, keine Ahnung, 300 Mitarbeitern, dass die dann irgendwie 2 Likes auf dem Post haben. Ist halt super unangenehm.
Und dann heißt es wieder, Social Media bringt nichts, das machen wir nicht.
Ja, es liegt aber eher an dem Klapptext und an dem schlechten Bild.
Ja, alles hat seinen Ort.
Ja, es gibt Steuerberater, die haben 300.000 Follower. Also der muss ja irgendwas richtig machen, ne?
Ich sag immer wieder, jedes Thema kann begeistern. Auch Steuern, soll man meinen, und Schrauben.
Ja, das ist einfach eine Frage, wie cool, authentisch und irgendwie mehrwerthaltig du dieses Thema repräsentierst und rüberbringen kannst. Ne? Also er wird jetzt nicht die Paragraphen darunter reiten und die sagen ja übrigens, du musst so und so viel Steuern zahlen oder so. Ne? Das ist halt super langweilig, aber du kannst das Thema auch cool darstellen und das kannst du mit jedem Thema machen.
Ja, es funktioniert dann eben auf der persönlichen Ebene gut zu verstehen, ja, warum findest du Steuern so geil? Ein Thema, was ich so unfassbar ätzend finde. So, erklär's mir, nimm mich mit in deine Welt.
Ja. Und er ist wirklich, also ich will jetzt keine Werbung für den machen, aber der ist wirklich also so, dass ich da sitze und ich hasse Steuern, also furchtbares Thema. Wer nicht, ne? Wer findet das Thema nicht nervig? Eigentlich finden es doch alle nervig, ne? Also muss sein, versteht auch jeder warum, aber es nervt. Bringt es einfach rüber, dass ihm 300.000 Menschen zuhören bei jedem Quatsch, den er da erzählt. Und es ist einfach, es ist mega. Und es ist ein Proof of Concept, dass es eben nicht darum geht, wir haben ein super langweiliges Thema, bei uns bringt das sowieso nichts, sondern authentisch, cool rüberbringen, bisschen aus der Box rausdenken und dann kannst du jedes Thema auf Social Media gut platzieren.
Das erklärt dann ehrlich gesagt auch sehr gut, warum viel KI-generierter Content immer noch so unfassbar schlecht performt, um jetzt mal in der Instagram-Sprache oder in dieser Social-Media-Sprache zu bleiben, weil natürlich alles immer gemessen wird. So, du hast gerade gesagt, Accounts oder Themen bekommen Likes. Du schaust natürlich immer auch darauf, wie wird es wahrgenommen. Und Wahrnehmung misst du in Form von Interaktionen, entweder Likes oder Kommentare oder Beitrag teilen. Viel mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht. Und oft siehst du Texten, vor allen Dingen Texten, gerade bei LinkedIn ist es halt viel textbasiert, bei Bildern ist es noch offensichtlicher in vielen Fällen. Du siehst den Dingen an, die kommen aus der Maschine. So, und wenn wir jetzt hören, dass es einfach eben nicht um die fachliche Informationsdichte geht, sondern es geht um eigentlich die Ebene dahinter, die aber eine KI in den wenigsten Fällen kennt, ist es überhaupt nicht überraschend, dass viel KI-Content einfach echt scheiße ist.
Ja, das ist, ich glaube, wir sind gerade so an dem Punkt, dass wir müssen alle Texte selber schreiben, die funktionieren nicht so richtig gut. Jetzt gibt es eine KI, die mir hilft, die funktionieren aber auch nicht so richtig gut. Und in beiden Fällen ist die KI nicht schuld, sondern wir sind daran schuld. Also derjenige, der die Prompts eingibt, ist daran schuld. Ja. Also das Prompten ist in dem Fall einfach das Key. Aber es gibt auch Grenzen. Also so ein ChatGPT hat einfach sprachliche Grenzen. Und du kriegst diesen Texte, egal wie oft du diesen Prompt noch besser und noch besser und noch besser eingibst, es ist immer dieser ChatGPT-Touch dabei, den du einfach rausliest. Und das performt dann nicht, weil keiner will halt verarscht werden. Also ich meine, so ein Text bei ChatGPT eintragen, da brauche ich mir den Beitrag nicht durchlesen, das kann ich auch selber.
Auf jeden Fall.
Genau. Das heißt, in dem Fall ist eben dieser Zusammenspiel, also ich sage nicht, dass man muss auf jeden Fall oder sollte auf jeden Fall KI nutzen, aber man muss halt wissen, wie und welche Humanizer-KIs man noch dazwischen schalten kann bei so einem Text, um den einfach menschlicher wirken zu lassen und echter wirken zu lassen, also authentisch wirken zu lassen. Und das ist das, was wir bei Caspering AI gemacht haben. Wir haben eben nicht gesagt, wir nehmen einfach ChatGPT und schließen das da an und yay, jetzt kriegst du maschinelle Texte. Sondern da ist halt viel Menschlichkeit hinter.
Das war die große Herausforderung am Anfang, irgendwie zu verstehen, wie man der KI erklärt, wer du bist. So, das fängt ganz vorne an, dass du weißt, wer du bist. Und wenn du das noch nicht ganz genau sagen kannst, dann haben wir Wege, mit denen wir das gemeinsam rausfinden. Zum Beispiel über dein Workshop oder so bestimmte Formate, Fragebogen etc. eignet sich für sowas immer ganz gut. Weil es natürlich schon immer gewisse Charakteristika gibt, wie du das beschreibst. Also, und das kann man dann aufgreifen und dann anfangen, damit zu arbeiten. Denn was einfach, das denke ich, kann man einfach mal als Faktum definieren, irgendwas in ChatGPT reinzuhacken, das bei Social Media zu posten und zu erwarten, dass die Leute das feiern, da fühlt sich jeder verarscht, denkt sich, warum gucke ich mir die Scheiße hier an? das wird sofort ignoriert und hat sogar noch nachhaltig negativen Effekt, weil die Leute sich denken, ey, warum soll ich hier überhaupt wiederkommen? Habe ich doch gar keinen Bock drauf.
Genau so.
Ich sehe das relativ häufig, dass du oder dass Leute so diese Erwartungshaltung haben, wenn man über KI und Content Generation spricht, dass irgendwie ich schreibe einen Satz und dann kommt da Magie raus. Nein, das ist Quatsch. So, das heißt aber nicht, dass KI grundsätzlich nicht geeignet ist. Es ist immer die Frage, wie du damit umgehst und auch das können wir für den Moment mal definieren. Es ist alles andere als einfach und mal eben. Diese Adjektive können wir in dem Kontext auch schon mal streichen.
Auf jeden Fall. Also jetzt, ich glaube, wir haben eben mit dieser Plattform haben wir etwas geschaffen, wo es dann einfach und mal eben funktioniert. Was aber dahinter steht, ist eben nicht einfach und mal eben, ne? Sondern es ist eben genau das, dass wir es schaffen wollten oder dass es unser Qualitätsanspruch war, zu sagen, hey, wir wollen nicht einfach so nur Maschinentexte haben, sondern wir wollen die Texte halt wirklich personenbezogen haben, so dass es einen Unterschied macht, ob Matthias ein Thema abfragt bei der Textgenerierung oder ob ich das mache, weil die Maschine weiß, Vivi spricht so und so und so oder die würde das eher so formulieren und sie weiß, dass Matthias eher so der Typ ist und deswegen formuliert Matthias das eben eher so. Das heißt, wir beide würden niemals, obwohl wir dasselbe Thema, denselben Prompt in Anführungsstrichen eingegeben haben, würden wir nicht dasselbe Ergebnis bekommen und auch wahrscheinlich nicht mal ein ähnliches Ergebnis bekommen. Inhaltlich vielleicht, aber nicht von der Sprache her, nicht vom Aufbau her, vielleicht auch nicht von der Tiefe her der Themen, sondern wir würden halt völlig unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Das war Ziel des Ganzen.
Exakt, das ist ja auch total wichtig, weil sobald du außerhalb dieser Plattform zum Beispiel irgendetwas von uns mitbekommst und auch nur im Ansatz das Gefühl hast, dass da irgendwas nicht zusammenpasst, dann hast du schon verloren, weil diesen Vertrauensvorschuss, den kriegst du nicht wieder aufgeholt. Insofern ist es total wichtig, dass wir die Essenz dessen einfangen, was die Leute umtreibt, wie du sie sonst auch woanders wahrnehmen könntest.
Genau, richtig, genau. Also wir haben immer bei der Agentur gesagt, wir wollen die Texte so gut schreiben, dass dein Bruder, deine Mutter, also deine Schwester, deine Partnerin, dein Mann, dass die nicht merken, dass du das nicht geschrieben hast. Das war immer unser Anspruch bei der Agentur, oder ist unser Anspruch bei der Agentur. Und das funktioniert tatsächlich auch. Also ich hatte neulich Nacht einen Anruf. Ich bin ja immer so sehr nachtaktiv. Und da hatte ich einen Anruf von meinem Kunden, der dann irgendwie meinte, so wie, also ich glaube, ich schlafe. Es war dann irgendwie 5 Uhr morgens oder so, als der Anruf. Ich glaube, ich schlafe. Ich habe irgendwie heute Nacht 3 Nachrichten beantwortet auf Instagram. Meinst du, nee, das war's nicht du, das war ich. Und der so, ja, krass. Also das hätte ich ja genau so gesagt. Also es ist wirklich witzig, was da manchmal zustande kommt. Ist natürlich alles so ein bisschen genau auch da in dem Fall, ne? Also ich als Mensch musste auch erst lernen, welche Worte würde der benutzen, wie würde der reden, was würde der sagen und so weiter. Also das habe ich auch gelernt jetzt über, in dem Fall arbeiten wir schon ein bisschen länger zusammen. Mhm. Aber man lernt das dann irgendwann. Und genauso lernt die Maschine bis bei Caspering AI auch. Das heißt, umso öfter du postest, umso öfter du Texte auch korrigierst oder anpasst in deine eigene Sprache, umso schlauer wird das Ding und umso besser werden die Texte, umso authentischer werden die Texte dann irgendwann auch in der Dauer der Zeit, genau. Aber trotzdem hast du halt Content, der cool ist.
Auf jeden Fall, und das finde ich auch total wichtig, denn gerade wenn du so in dieser KI-Bubble unterwegs bist, ist Technik immer das dominierende Thema. Egal worüber du sprichst, es geht immer um Technik, es geht um Lösungen, es geht um Funktionen. Dabei, wenn wir jetzt über Content oder so reden, ist das ganz lange erstmal in Anführungszeichen ein menschliches Problem. Also so die menschliche Ebene zu verstehen, wie die Person mir da gegenüber eigentlich gerade ist. Und ganz offensichtlich kriegst du das mit viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl total perfekt hin, das abzubilden. Und das hat nichts mit Technik zu tun.
Nee, das stimmt, genau. Und das gilt es aber dann auch natürlich irgendwie, und das finde ich das Faszinierende an KI, wo sich KI einfach auch abgrenzt von einfach so stumpfen, ich mache dir erstmal eine Textplattform, sondern also das Ding lernt halt, ne? Und das ist, war ja unser Ziel, ne? Dass wir versuchen, die Kosten, also als Agentur, die Kosten zu reduzieren. Und das ist ja auch der Trend, wenn du bei Instagram mal durchguckst, wie viele Anzeigen, das liegt natürlich auch an meinem Algorithmus, aber wie viele Anzeigen mir permanent gezeigt werden, du brauchst keine teure Agentur mehr, du kannst einfach das und das und das machen. So. Und diese ganzen Werbesprüche, die da irgendwie immer rausgeballert werden. Und dann guckst du dir das mal wirklich an. Und jetzt gerade in den letzten Monaten habe ich natürlich vermehrt darauf geachtet, um mal zu gucken, wie sieht der Markt aus, wo ist denn die Konkurrenz, was machen die denn so, wem ist vielleicht noch sowas eingefallen. Und wenn du dir das anguckst und dann also denkst, ja okay, aber diese Texte sind so unterirdisch, das kann auch nicht sein, dass da irgendwas dahinter lernt, dass wenn ich das jetzt 10-mal korrigiert habe, dass es dann beim 11. Mal nicht passiert, ne? Sondern es ist halt, irgendwie sind halt so diese stumpfen Maschinentexte, die halt total kacke sind. Ne? Da kannst du auch lassen.
Ja, grundsätzlich sollte man immer erstmal skeptisch werden, wenn irgendwo steht, einfach, schnell, ohne Probleme oder andere Adjektive dieser Wahl. Natürlich benutzen wir sie auch. Deshalb kann ich da auch immer mit so einer gewissen Selbstkritik zugucken.
Aber bei uns stimmt's.
Wollte ich jetzt nicht so sagen, aber es ist natürlich schon auch was dran. Aber eben gerade, weil wir uns durch diesen ganzen Prozess gekämpft haben, um zu verstehen und zu gucken, wie man es wirklich machen kann und wissen, wie viel Arbeit es war, das hinzukriegen, dass es eben auf einem Niveau funktioniert, mit dem wir alle echt happy sind, macht es mich umso skeptischer, wenn ich andere Dinge sehe, andere Tools oder andere Angebote, wo ich arge Zweifel habe, dass da ähnlich viel Arbeit drinsteckt, wenn ich sehe, wie schnell die auf einmal aus dem Boden geflogen sind.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass dass das halt einfach ein wirklich großer USP ist, der einen langfristig da begleitet.
Dann lass uns doch mal so ein bisschen durchs Schlüsselloch lünkern zu deiner Expertise. Was sind so die typischen Themen, wie du herangehst, zu verstehen, wie jemand sich darstellen möchte, wie jemand kommunizieren möchte? So, auf welche Aspekte achtest du so? Musst du vielleicht nicht alle nennen, aber so ein, zwei, dass man mal eine Idee davon hat, ach so, über sowas könnte ich mal nachdenken.
Also ich finde es zum Beispiel, du meinst jetzt so in Richtung Tonalität und so?
Zum Beispiel, genau.
Genau, okay. Genau, also wenn wir so ein Onboarding machen, dann läuft es immer erstmal ab, dass derjenige sich selber vorstellt, was er macht und was er tut. Einmal im privaten Bereich, wo stehst du da, wie bist du da aufgestellt? Und dann einmal so im beruflichen Bereich. Und da ist schon, da kommen dann immer schon die ersten Herausforderungen, weil nach dem Titel, also nachdem die dann gesagt haben, ich bin, keine Ahnung, Hans Müller und ich arbeite als so. Und dann ist schon so, und noch was? So, ja, vielleicht noch so ein, zwei Sätze. Also da geht's schon los, ne, dass die so, dass die dann auch gar nicht so richtig verbalisieren können, so, okay, was ist meine Mission, was willst du denn erreichen? Was ist dein größtes Ziel? Was ist deine berufliche Herausforderung aktuell? Und so weiter. Also das sind alles so Fragen, die dann sehr schnell so die Leute ins Straucheln bringen. Noch schlimmer wird es allerdings bei so Tonalitäten, wenn man sich so selbst charakterisieren soll. Bist du mehr so der witzige Typ oder bist du mehr so der formelle Typ? Wie redest du denn? Das ist ja auch sehr subjektiv. Ne? Also ich zum Beispiel fühle mich selber... Also witzig und andere finden es aber vielleicht nicht. Also das kommt ja auch immer darauf an, wie du dich selbst wahrnimmst. Ne? Und dann ist es aber auch so, dass man dann sagen muss, oder das, was ich dann auch immer sage, oder was man auch ganz häufig bei so etwas größerem Account sieht, die wir betreuen, wenn das so Personen zum Beispiel des öffentlichen Lebens sind, die machen das sehr gut. Die haben so eine Persönlichkeit, die sie vielleicht zu Hause privat sind, die sie aber gar nicht so gerne preisgeben wollen, ne? Sondern wollen halt eigentlich diese Person darstellen, die sie nach außen sein wollen, wie sie wahrgenommen werden wollen. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Ne? Also wir wollen authentisch sein, aber man muss ja auch nicht jede Ecke seines Charakters irgendwie allen auf die Nase binden. Also zum Beispiel so Unsicherheiten oder so, das kann man ja auch ein bisschen alles anders kaschieren oder anders darstellen. Genau, das heißt so Tonalität, ich bin mehr so der witzige Typ, der eher lange Texte schreibt, der kurze Texte schreibt, der irgendwie eine provokante Intro auch mal macht, der sich auch mal traut, irgendwie ein Statement rauszuhauen. Das sind alles so Sachen, die wir in so einer Charakterisierung ganz am Anfang machen würden. Und eigentlich genauso haben wir das bei Catering ja auch zusammen abgebildet, dass du einmal von vornherein sagen kannst, ich provoziere ganz gerne auch mal, ich bin auch mal mutig ich bin eher so ein bisschen zurückhaltend und traue mich da eher nicht so ran und bin eher so förmlich korrekt unterwegs, also so alle Extreme.
Du hast zwischendurch so einen ganz interessanten Nebensatz gesagt, den ich aber total wichtig finde, wenn wir immer von Authentik und von echtem Erleben sprechen. Es ist total richtig und wichtig zu differenzieren zwischen der Person, die ich privat bin, die Freunde treffen, wenn sie mich nachmittags bei einem Kaffee erleben, oder die Person, die ich in der Öffentlichkeit auf einer Plattform darstellen möchte. Idealerweise sollten das irgendwie die ähnlichen Personen sein, wenn du das so völlig separat voneinander betrachtest. driften wir in die Schauspielerei. Kann auch seinen Zweck haben, wäre jetzt nicht für die meisten empfehlenswert. Aber es ist total okay, sich zu überlegen, auch welche Teile davon möchte ich präsentieren oder eben welche auch nicht und da einfach auch klare Grenzen zu ziehen.
Ja, das ist wie diese klassische, dein Auftritt bei der Weihnachtsfeier, ne? Also da bist du zwar irgendwie gefühlt, ist das ja eine schöne Einladung, aber du solltest ja trotzdem nicht 2 Wodkaflaschen reinziehen, ne?
Im Kommt auf die Firma an? Wahrscheinlich eher nicht.
Wahrscheinlich eher nicht. Genau, und genauso wie du dich da darstellst, so solltest du dich dann irgendwie auch auf den sozialen Medien darstellen, ne? Das heißt, auch das beobachten wir oft, dass gerade so in... sag ich mal, in freiberuflichen Regionen, dass dann auch oft Videos auftauchen, wo man sich denkt, gut, möchtest du wirklich deine Anwältin bei TikTok tanzen sehen? Ne? Nee, also das, auch wenn dir das Spaß macht irgendwie und das auch ein Typ natürlich auch ein Ticken authentisch sein kann, ist das ein ganz, ganz schmaler Grad. Ist das hier authentisch oder ist es dann eigentlich schon unangenehm? Und wenn das so einen Fremdschirm-Touch hat, dann würde ich diesen Part der sehr authentischen Darstellung einfach gerne rauslassen.
Wie im Englischunterricht früher unter Frage, wann man ein Komma setzt oder nicht. If in doubt, leave it out.
Yes.
So ein Quatsch erinnert man sich noch unglaublich. Wenn man über KI spricht, hat man ganz oft und schnell im Business-Kontext das Wort Skalierung, Skalierbarkeit. Höher, schneller, weiter, immer mehr. Jetzt ist das natürlich bei authentisch klingendem Content oder wenn es um echte Nahbarkeit und gleichzeitig Skalierbarkeit geht, klingt das im ersten Moment erstmal wie ein Widerspruch. Macht das Sinn? Kann das funktionieren?
Also ich glaube, dass du dass die Mischung macht. Ne? Also ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel unsere Plattform nutzt und von jetzt an nie wieder ein eigenes Foto hochlädst, nie wieder ein eigenes Video drehst und auch ja nicht mal irgendwie ein Selfie-Foto hinkriegst oder so, dann ist das, glaube ich, schon schwierig. Ich glaube, die Mischung macht's. Solange du irgendwie 20% des Contents wirklich authentisch von dir selber machst, also von dir selber vielleicht mal ein Video drehst, von dir selber ein Foto machst, dann kannst du das alles aufpimpen mit KI und kannst einfach diese Regelmäßigkeit einhalten, weil es viel weniger aufwendig ist, die KI zu nutzen. Ja. Trotzdem musst du auch so ein bisschen was von Eigenproduktion mit reintun. Also ich glaube, jemand, der jetzt einfach nur einen KI-Account aufbauen will, kann auch funktionieren, aber hat gewisse Grenzen. Ne? Und da muss man auch mal überlegen, also A, was ist denn eigentlich auch mein Ziel auf dieser Plattform? Ne? Also ist es jetzt mein Ziel, irgendwie auf einmal Influencer zu werden von heute auf morgen? Ja, dann musst du halt jeden Tag auch Content produzieren selber. Wenn du aber sagst, ich will hier einfach nur stattfinden als Firma, als Person, ich brauche hier so ein bisschen, ich brauche ja einfach, dass hier was los ist, dass hier was passiert, dann ist es völlig in Ordnung, dass man auch so einen reinen KI-basierten Account führt.
Ich glaube, das ist relativ wichtig, das auch nochmal zu sagen. Also wir machen nichts und niemanden überflüssig. Wir können auch nichts Persönliches ersetzen. So nach dem Motto, ich klicke da jetzt zweimal rum, hab dann so einen Fragebogen und dann ballert mir das den persönlichsten Content des Jahres aus. Das ist alles totaler Quatsch. Also das ist schon auch noch in Anführungszeichen echte, ehrliche Arbeit, weil du dich damit beschäftigen musst, was möchte ich eigentlich sagen und wem möchte ich das sagen? Also dieser ganze strategische Unterbau. Wenn man damit so ein bisschen Herausforderungen hat, kann man natürlich immer auch uns kontaktieren oder dann auch dich für die Agentur, um einfach mal so, zum Beispiel, wie du in der letzten Folge gesagt hast, so einen kleinen Kickoff hinzukriegen. So meine Startbasis zu haben, das sind so meine Basics, mit denen arbeite ich und dann kann ich erstmal loslaufen. Aber grundsätzlich kann es nichts und niemanden ersetzen, sondern immer nur, fällt gerade kein passendes deutsches Wort ein, aber so enhancen, also unterstützen, Dinge leichter machen, operativ leichter machen. Ich glaube, das ist, da können wir echt was anbieten.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man sagt ja irgendwie, dass wenn du so, also es ändert sich auch ständig, aber aus meiner Erfahrung, gerade aus den Accounts, aus den kleineren Accounts, die wir betreuen, wenn du so unter 2000 Follower hast, auf einem persönlichen oder auch auf einem Unternehmensaccount, dann solltest du nicht unbedingt mehr als 3-mal die Woche posten, weil sonst die Posts mit sich selbst in Konkurrenz stehen.
Gott sei Dank schon mal eine Sorge weniger für mich.
Ja, du bist so minus 300 Posts aktuell. Also, wenn
Autsch.
Du.
Ich nehme Blessuren an unseren Folgen.
Ja, ich auch.
Kann ich auch, ist in Ordnung.
Ja. Genau, und wenn du dann sagst, irgendwie, okay, ich mache einmal die Woche, wenn du wirklich gerade dabei bist, deinen Account aufzubauen und so in Richtung wirklich, also so Influence haben willst bei anderen Menschen oder bei deiner Zielgruppe, dann kann man sagen, man macht einmal die Woche einen Post von sich selbst, der halt irgendwie mit einem Video von mir selber ist oder mit einem Foto von mir selber ist, und ich nutze die Plattform nur, um mich bei den Texten zu unterstützen und um meinen Post einzuplanen. Und die anderen beiden Posts lasse ich einfach, nehme ich ein KI-Bild, das generiert ist, weil das jetzt bei mir gerade in den Contentplan passt. Dann sieht es nicht nur visuell extrem gut aus, weil du im Feed natürlich auch immer diese zwei KI und dann ein authentisches dazwischen hast, aber würde auch vom Algorithmus her Sinn machen. Und was eben davor der Fall war, ist, dass du es vielleicht schaffst, einen Post hochzuladen, vielleicht aber auch nicht, und dann eigentlich gar nichts auf deinem Account passiert. Das heißt, mit der Plattform schaffst du einfach einen höheren Output an Beiträgen, einen höheren Output an Content, der dich da repräsentieren kann und der dich einfach im Gespräch hält.
Ja, und die Abwechslung machst, ne? Du hast einfach Möglichkeiten, und auch nicht jeder hat coole Produktfotos oder so Themenfotos, die jetzt explizit nichts mit dir und deiner Person im Porträt zu tun haben. So, genau. Nicht jeder hat das oder möchte das oder hat da auch Spaß dran, ehrlicherweise. Das ist auch total okay. Aber trotzdem kann man eine Idee haben, etwas auszudrücken und eine Geschichte zu transportieren, die irgendwie über mehrere Posts oder vielleicht auch über Wochen oder insgesamt sich so durch dein Feed zieht. Ja. Und es ist ja gar nicht so, dann ich fake irgendwas, sondern ich suche mir einfach eine andere Art und Weise, meine Idee, meine Gedanken auszudrücken. Und das ist irgendwie auch das Schöne an so Möglichkeiten wie jetzt so KI-Tools, dass sie uns neue Möglichkeiten geben, uns auszudrücken und Dinge zu erschaffen. Das ist nicht besser oder schlechter, es ist einfach nur anders. Und genau. Für mich ist das ein riesen Spielkasten, auf den ich wahnsinnig Bock habe.
Ja, das macht auch Spaß. Und vor allem kannst du ja überlegen, ob du deinen eigenen Content hochladen willst in die Plattform. Also du kannst auch dein eigenes Foto oder dein eigenes Video hochladen und die nur den Text und das Planungstool nutzen. Oder du kannst halt tatsächlich dir eins generieren lassen. Ne? Also du kannst für beide Varianten, ist es trotzdem eine Erleichterung, weil du halt auch da den Text eben nicht schreiben musst. Ne? Und dann hast du da Rechtschreibfehler drin, hast du Tippfehler drin. Und wie vielleicht viele wissen, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht genau. Für mich ist es mal so völlig normal, dass man das weiß. Also ich setze es jetzt erstmal nicht voraus, aber wenn du einen Post postest und hinterher korrigierst, dann ist es natürlich ein ordentlicher Schlag in den Algorithmus. Also das ist gar nicht cool. Und also tatsächlich Rechtschreibfehler hinterher korrigieren, sollte man sich zweimal überlegen.
Warum bestraft der Algorithmus das dann?
Weil der einfach korrigiert, also nachkorrigieren ist egal welche Plattform, nachkorrigieren findet der Algorithmus nicht cool.
Augen auf bei der Postingwahl. Halleluja.
Richtig. Das heißt, Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, Punktfehler, Kommafehler, all das im Nachhinein zu korrigieren, ist halt immer blöd.
Ja gut, dann kann ich jetzt schon mal meine Bingo-Karte der Social Media Fails weiterfüllen. Siehst du mal, so lerne ich auch noch was, ist doch super.
Siehst du wohl. Ich bin gespannt, wunderbar, auf deinen nächsten Post.
Darf ich mir die nächste Folge wieder anhören?
Ja, mit der Plattform passiert es nicht mehr.
So, da haben wir ja jetzt eine Lösung. Genau, schaut mal vorbei. Link ist in den Kommentaren. Gebt uns Feedback, was euch interessiert, was euch gefällt, was wir noch ändern sollen, worauf ihr Lust hättet, was an Features vielleicht noch fehlt, was euch total wichtig ist. Immer her damit, alle Kanäle. Herzlich willkommen. Für heute sage ich vielen lieben Dank, liebe Vivi.
Danke dir.
Wir hören uns in der nächsten Folge.
Und sehen uns auf Social Media.